herzlich willkommen zur 32. Folge des Denklabors, dem Architekturpodcast des BDA. Wir leben in einer Welt des Wegwerfens, des Abreißens, des Zuviels. Gleichwohl sei es Glück, wenn wir weniger hätten, wenn das Wenige gar dem Wesentlichen entspräche. Das jedenfalls schreibt John von Düffel in seinem 2022 erschienenen Buch »Das Wenige und das Wesentliche – ein Stundenbuch«. Aber wann ist viel eigentlich zu viel? Und was bedeuten überhaupt Verzicht, Bescheidenheit oder gar Askese beim Bauen? Über die Suche nach dem richtigen Maß in der Architektur diskutieren der bereits erwähnte Autor und Dramaturg John von Düffel, die BDA-Präsidentin Susanne Warzeck, Alexander Pötsch vom BDA Sachsen und die Architektin Marika Schmidt. Und damit wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Hören.
Ich freue mich, heute zwei Gäste am Tisch zu haben und wir sind heute auch zwei Gastgeber. Mein Name ist Susanne Warzeck, ich bin die Präsidentin des BDA und der zweite Gastgeber ist
Alexander Pötsch, ich bin der amtierende Landesvorsitzende des BDA Sachsen.
Und unsere Gäste sitzen uns gegenüber, die Architektin Marika Schmidt.
Hallo.
Und der Autor und Dramaturg John von Düffel.
Ja, auch von meiner Seite hallo.
Ja, freut mich, dass wir heute ein wenig über Ihr tolles Buch reden werden. Vom Wenigen und Wesentlichen. Und wie lebt es sich denn richtig in so einer Gedankenwelt, wo das Wenige dem Wesentlichen entspricht?
Zunächst mal, worauf reagiert das Buch? Es reagiert natürlich auf eine Welt des zu viel. Und damit meine ich nicht unbedingt nur das Materielle zu viel, es kann auch das Digitale zu viel sein. Es ist sozusagen ja auch eine Zeit, wo ich vielen Menschen, einschließlich meiner eigenen Person, anmerke, dass es eine Erschöpfung oder auch eine Ermüdung gibt gegenüber dem viel zu vielen. Und deswegen kam ich eben auf den Gedanken des Wenigen. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Aspekte, die bei dem zu viel eine Rolle spielen. Moralische Aspekte, Ressourcenaspekte, Aspekte, dass scheinbar erstmal eine Freiheit verspricht, wenn man viel hat. Und dann merkt man sehr schnell, dass es eine große Unfreiheit bedeutet. Also es hat auch was mit dem Gefühl von Freiheit und auch mit einer Art von Selbstgefühl zu tun. Und natürlich ist dann der Weg der Entrümpelung sowohl gedanklich wie materiell, wie auch manchmal moralisch. Dieser Weg der Entrümpelung ist natürlich ein langer und steiniger Weg und ich würde nicht sagen, dass ich da wie der Asket der Zukunft zu irgendeinem Weisheitsglück gekommen bin, aber es geht sehr stark um die Richtung und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und insofern war das Wenige für mich erstmal die Methode, um ein bisschen in Richtung dessen zu kommen, was dann auch wirklich sich als Leben besser und richtiger anfühlt.
Ich bin von dem Buch nachhaltig beeindruckt, weil es ist ein Stundenbuch. Wie lange hat es gedauert?
Naja, das Wenige und das Wesentliche ist ja nicht nur der Titel, sondern auch gewissermaßen die Methode.
Ja.
Und insofern war es eine Zeit, das zu schreiben und die andere Zeit, es wirklich zu verdichten. Hm. Das heißt, es war tatsächlich ein Prozess, wo ich versucht habe, auch im Schreiben von den vielen Sätzen, manchmal auch zu vielen Sätzen, zu den wenigen wesentlichen Sätzen zu kommen. Und deswegen hat es eben diese zu Gedankenlyrik verdichtende Form.
Ich finde das ja sehr spannend, weil das ist ja was, wonach wir als Architektinnen und Architekten auch oft streben. Für das, was wir tun, das so weit abzuspecken, immer weiter rauszuschälen, was es tatsächlich sein sollte, ja. Und wenn ich jetzt mal so in deine Richtung gucke, Marika, in deinen Dingen, die du tust auch, also immer wieder genau hinzugucken, was ist denn das Wenige an dieser Stelle, was aber das Wesentliche ist, nämlich damit ich es nachher zum Beispiel gut nutzen kann.
Ja, vielen Dank für das Kompliment. Das trifft, glaube ich, schon auch ganz gut zu auf meine Arbeiten, aber ich baue überwiegend in Mecklenburg und habe angefangen eigentlich mit Projekten, wo es immer sehr, sehr wenig Budget gab. Und wir haben einfach immer versucht, mit den Dingen, die wir zur Verfügung hatten, das Maximale zu erreichen. Dein Ansatz ist ja eigentlich, ne, John, aus dem Überfluss allen unnötigen Ballast abzustreifen, um freier zu sein. Und das ist bei uns was, sozusagen aus dem Minimum die maximale Freiheit zu generieren.
Wobei mich interessieren würde, der Überfluss besteht ja manchmal gar nicht so sehr in den Ressourcen. Die sind, glaube ich, bei einigen knapper und bei anderen weniger knapp. Aber manchmal sind es ja auch die vielen falschen Bilder, die man im Kopf hat, auch Ansprüche. Und damit wirst du ja in deiner Arbeit auch sehr viel zu tun gehabt haben, dass Menschen, ne, selbst wenn man sagt, wir machen aus dem Wenigen das Maximum, ist ja die Frage, woran misst sich das?
Und genau, das ist dann das, was man sich dann auch gemeinsam erarbeiten muss, fortwährend eigentlich, bis es dann fertig ist. Ne? Das ist dann auch dieser Reduktionsprozess, ne, um dann das, was man sich vorgenommen hat, auch zu erreichen. Und dann stellt man natürlich zwischendrin fest, es geht nicht alles und aber auch, man braucht vielleicht nicht alles.
Ja, und ich finde die Beschränkung in dem Fall ja total produktiv. Das ist ja sogar ein Erkenntnismittel, wenn man so möchte. Ja. Und der Prozess des Redens mit den Bauherrinnen ist ja auch ein Erkenntnisprozess, wo man herausfinden muss, was brauchen diese Menschen wirklich.
Ja, ja, aber das ist auch für den Bauherrn Erkenntnisprozess, aber für uns Architekten auch. Man weiß am Anfang nie, wo man endet. Und das weiß man selbst, wenn man anfängt zu bauen, noch nicht so 100%, wenn eigentlich alles schon ganz klar ist, ja, weil dann die ausführenden Firmen und alles, was dann noch an Umständen dazukommt, auch immer noch einen großen Anteil haben. Und das ist auch das Tolle an unserem Beruf, dieses eine lange Entdeckungsreise.
Das ist jetzt sehr positiv ausgedrückt, ja, ja. Ne? Aber es ist ja auch die Frage, wie kriegt man denn so einen Auftraggeber dazu, eine Auftraggeberin dazu, wirklich ernsthaft darüber nachzudenken, welchen Bedarf, was brauche ich? Ja, weil das für uns ja wirklich die größte Stellschraube auch ist, an dem, was ich da als Raumprogramm formuliere. Ja, da sind wir oftmals ja gar nicht mehr gefragt. Also bei öffentlichen Auftraggebern wird sowas ja vorgegeben und das haben wir umzusetzen. Ja. Ab und zu gelingt es da noch mal ein Gespräch drüber zu führen, oftmals aber eben auch nicht. Was sind deine Erfahrungen? Also ist das einfach was, was sich bestenfalls ergibt mit dem entstehenden Vertrauen?
Ich bin da tatsächlich auch ein bisschen eine Ausnahme, weil wir fast alle der Programme, die wir bearbeitet und gebaut haben, mitentwickelt haben mit den Bauherren. Und die ersten Projekte waren tatsächlich auch mit selbst initiiert. Ja, weil so ein Projekt, an dem ich lange gewirkt habe in meinem Heimatdorf, in dem wir auch immer noch wirken. Und da gab es immer eher so allgemeine Fragen, so kleinere Fragen, wo ich dann auch konkret Vorschläge gemacht habe, dass eigentlich die Räume, so wie sie da sind, nicht funktionieren. Und dann haben wir über längere Zeit nach Strategien gesucht, wie man das mit einfachen Mitteln korrigieren kann. Das ist umgesetzt worden und hat tatsächlich dann auch Wirkung gezeigt. Das ist auf dem Campus von so einer freien Schule gewesen und das hat sich dann immer weiter entwickelt. Und da ist über die Jahre ein echtes Vertrauensverhältnis gewachsen, aber es war eben auch für alle immer ein Erkenntnisgewinn. Und das Gute war, dass es immer funktioniert hat, das wissen wir ja auch oft nicht vorher, dass tatsächlich auch Dinge eingetreten sind im Gebrauch, mit denen wir nicht immer unbedingt vorher gerechnet haben, aber auch im positiven Sinne, ne, und sich das bewährt hat, was wir gemacht haben.
Ja, ich meine, das ist ja auch die spannende Schnittstelle zwischen der Entwurfswelt, der auch manchmal gedanklichen oder architektonischen Entwürfe und der Realität. Und wenn man jetzt nochmal so den Bogen schlägt zwischen unseren beiden Disziplinen, dann würde ich sagen, Lebensphilosophie beschäftigt sich natürlich auch mit Lebensentwürfen, denkerisch, aber kommt natürlich nie an diese Schwelle des Praktischen heran. Das ist dann wirklich den Einzelnen ganz selbst überlassen. Und ich nehme das so wahr, wie du das jetzt beschrieben hast, dass gerade bei so einem Projekt, das dann auch weiter wächst, es ja wirklich eine sehr schöne Wechselwirkung gibt zwischen dem Entwurf der Zukunft, die man damit ja eigentlich baut, die dann aber irgendwann Gegenwart und manchmal dann auch Vergangenheit wird. Und auf einmal gibt es neue Bedürfnisse, die entstehen, dann wächst man weiter. Und es ist so ein Wechselspiel zwischen dem Weiterdenken und dem Entwerfen und der Realisierung. Sozusagen Architektur baut ja letztlich Zukunftsräume. Und es sind ja auch immer auch Vorgaben fürs Leben. Die bestimmen ja auch das Gefühl, wie man lebt.
Genau.
Und wenn das in der Schule gut funktioniert hat, dann würde ich mal sagen, es ist eine der wenigen Schulen, wo es gut funktioniert hat, weil wir kennen ja also aus von meinen Kindern her und auch von vielen Kindern anderer Leute Schulen, wo man das Gefühl hat, das ist kein Ort der Zukunft.
Was mich noch sehr fasziniert hat in dem Buch, ist ja dieser Begriff der Askese und damit einhergehend ja die unmittelbare Angst vor dem Verzicht.
Ja.
Und das ist etwas, was wir, glaube ich, auch gesellschaftlich gerade immer wieder beobachten können. Da würde ich gerne nochmal deine Gedanken zu ein bisschen hören, weil ja, dass man das auch eben ganz anders sehen kann.
Ja, und ich glaube sogar, dass man es anders sehen muss, weil wenn man sich klar macht, woher kommt diese sehr negative Besetzung des Wortes Verzicht, dann hat es ja damit zu tun, dass es aus einer Ideologie, du musst immer mehr und möglichst alles haben, kommt. Und wir sind mit dieser, sage ich mal, Konsummentalität sozialisiert worden. Das ist natürlich auch ein Erbe, was uns von Generationen her bestimmt. Und insofern ist es natürlich etwas, was sich wie so eine Art zweite Natur bei uns festgesetzt hat. Das heißt, es ist nicht einfach, dem entgegenzusteuern. Es ist nicht leicht, dem allein entgegenzusteuern, weil man immer ja auch in einem Vergleich lebt mit Nachbarn, mit Menschen, die um einen herum sind. Und davon abweichend ist eben Askese nicht unbedingt erstmal eine Lehre des Verzichts, sondern vor allen Dingen eine Lehre des Maßes. Eigentlich geht es bei der Askese um das richtige Maß. Aber natürlich bedeutet das auch, dass man nicht alles haben kann und will. Und deswegen gehört natürlich ein Moment von Verzicht dazu. Und ich habe sehr viel Zeit verbracht, um zu erklären, dass Verzichten nicht immer Verzichten ist. Und ich sage jetzt mal ein Beispiel. In meinem ganz, ganz frühen Leben habe ich mal geraucht. Irgendwie mit 23 habe ich gesagt, jetzt Schluss, und habe damit aufgehört. Damals, als ich aufgehört habe, war der Verzicht auf eine Zigarette ein echter Verzicht. Das hat mich Kraft gekostet, das war unschön, das hat auch keinen Spaß gemacht. Inzwischen wache ich ja nicht jeden Morgen auf und denke, oh, jetzt verzichte ich auf eine Zigarette, sondern das ist einfach nicht mehr Teil meines Lebens. Und genauso geht es eben mit sehr vielen Dingen. Ich genieße es ja inzwischen, nicht zu rauchen. Also das ist ja kein Verzicht, das ist ja ein Gewinn für mich. Aber natürlich muss man auch manchmal sagen, es macht nicht immer nur Spaß. Aber wir erleben eine, finde ich, Ideologisierung der Diskussion, weil Verzicht eben immer sofort was mit Wegnehmen zu tun hat und auf der anderen Seite eben auch sofort was mit dem Thema Verbot. Ja. Und bei das Wort Verbot würde ich zum Beispiel durch das Wort Regel ersetzen, weil mit Verboten lebt man vielleicht nicht gerne, aber man lebt eigentlich gerne mit Regeln, weil Regeln helfen einem im Leben. Man muss nicht immer alles neu klären. Natürlich kann man auch von jeder Regel mal eine Ausnahme machen. Beim Verbot ist es sofort so eine, ist es eine Übertretung, ne? Also ich glaube, da haben wir sozusagen so ein bisschen so eine Art kontaminierte Sprache, die uns das nochmal schwerer macht, als es ohnehin schon ist.
Naja, und in Bezug auf das Bauen ist es halt so, wir haben halt nicht nur Regeln geschaffen, die uns regulieren, sondern auch, die immer noch ein immer mehr auch verlangen. Und das führt aber inzwischen beim Bauen zu so vielen merkwürdigen Konstrukten, die das eigentlich Einfache und Sinnvolle erschweren. Wir meinen, wir brauchen alles und wir müssen das und das und wir brauchen noch Technik und wir brauchen noch Lüftung und wir brauchen noch mehr von dem und noch mehr von dem, damit alles gut wird. Wir machen das ja im Glauben an das Gute und stehen damit den einfachen, logischen Dingen total im Weg.
Das ist ein wunderbarer Punkt. Ich muss es mal so sagen, keiner kann heute mehr mit gutem Gewissen ein Smart Home bauen, weil allein der technische Aufwand, das, was da an Kabeln, an Fehlerquellen eingebaut wird, an Dingen, von denen man gar nicht weiß, was sie in Zukunft bedeuten können. Das ist sozusagen genau das Gegenteil. Also alle Fans des Smart Homes müssen jetzt sozusagen abschalten.
Schön wär's, aber leider Gottes, wir sind noch nicht ganz da. Es gibt ja diesen schönen Werbespruch, Vorsprung durch Technik, wo wir tatsächlich denken, mit mehr könnte man sozusagen auch das weniger erreichen, also nicht zuletzt in der Nachhaltigkeitsdebatte, die zu teilweise abstrusen haustechnischen Lösungen und Anforderungen führt. Verzicht heißt ja immer, es ist so eine Spaßbremse, aber das schließt sich ja nicht aus, oder?
Ich glaube, was der Spaßgesellschaft an solchen technischen Spielereien so viel Freude gemacht hat, ist ja das Gefühl, das können wir. Und wir machen es, weil wir es können. Das ist ja auch eine wunderbare Selbstbestätigung, dass man Dinge tut, die man kann. Aber ich glaube, es ist wirklich ein Mentalitätswechsel angesagt. Und der Mentalitätswechsel ist, konzentrier dich auf das, was du brauchst, was die Bauherrinnen wünschen und brauchen. Und auch das, wie gesagt, ist ja nicht sozusagen immer gleich auf der Hand liegend, sondern auch das ist ja ein Arbeits- und Erkenntnisprozess.
Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass wir besser mit unseren Ressourcen umgehen, dass wir mehr aus den Ressourcen, die wir verbrauchen, machen. Ja, also mehr im Sinne von, dass wir mit dem gleichen Geld, was wir jetzt verbauen, mehr tolle Projekte realisieren könnten, wenn wir nicht so viele, sag ich mal, Doof-Projekte bauen, die unglaublich kompliziert, teuer und auch überflüssig sind. Wir haben auf vielerlei Ebenen Schwierigkeiten, die zum Beispiel auch dazu führen, dass Raumprogramme nicht genug optimiert sind und so weiter. Ja, dass wir auch viel Raum umbauen, den wir eigentlich gar nicht brauchen. Ja, und gleichzeitig fehlt anderswo das Geld, um Projekte zu realisieren, die auch sinnvoll wären für die Allgemeinheit.
Ja, und vor allen Dingen kann man sehen, dass in den letzten Jahren noch Projekte fertig gebaut wurden, gerade im Bereich der Bürogebäude, wo man denkt, wer soll da in Zeiten des Homeoffice und in Zeiten einer schrumpfenden Wirtschaft, wer soll da jemals sein Büroquartier beziehen? Das wird eine der großen Aufgaben sein. Ich finde, das eine ist Umnutzung des Bestandes, aber vor allen Dingen auch die Umnutzung des oder die Umwidmung sozusagen von Büro- und Gewerbeimmobilien für den Wohnbedarf. Und das zweite, wir alle wissen, die Naturkatastrophen werden mehr, extremer und schneller aufeinander folgen. Das heißt, wir werden auch sehr viel mit dem Thema Wiederaufbau zu tun haben. Wie kriegt man Häuser, die beschädigt wurden, wie kriegt man die wieder hin? Und das hat natürlich sehr mit dem zu tun, was du gesagt hast, dass die Standards, nach denen jetzt noch gebaut werden muss, die sind geprägt genau von dem Denken des mehr und immer mehr, von diesem, das können wir und deswegen müssen wir es natürlich auch. Da gibt es ganz viele Parameter, die man eigentlich jetzt zurückschrauben müsste. Die Stellschrauben sind ja da.
Ja, man könnte ja sowieso eine riesige Inventur machen, erstmal gucken, was haben wir eigentlich und aufräumen, ja, unsere Regeln aufräumen und auch wie so eine Art räumlicher Inventur machen. In so einer Stadt wie Berlin fände ich das großartig, ja, weil jeder, der hier wohnt, weiß, es gibt sehr viel umbauten Raum, den keiner nutzt. Gleichzeitig haben wir aber diesen Mangel an raumspezifischer Art, ja, und das ist ja schon die Frage, warum geht man das zu wenig konstruktiv an? Ja, die Räume, die da sind, einfach auch zur Verfügung zu stellen.
Und nur um das sozusagen nochmal zu bestätigen, die Inventur, von der du gesprochen hast, ist ja auch gleichzeitig eine Kennziffer für das, was wir an Ressourcen bereits zur Verfügung haben, die wir also gar nicht neu irgendwo abziehen, ausbeuten und so weiter müssen, sondern die da sind. Und wenn man sie behutsam in eine andere Nutzung überführt, dann hat man eben sehr viel von der Zerstörung und dem Ressourcenverbrauch schon mal gar nicht auf der Sollseite. Ne?
Genau, und da sind wir ja, wie es auch in deinem Buch so schön heißt, eher von so einem Bewusstwerden, ja, dass wir uns über das eigene Sein erstmal bewusst werden.
Kurze Frage da eingehakt, das ist jetzt der Asket der Zukunft. Warum tun wir es nicht? Also du sagst, diese Inventur, das ist ja ein Narrativ, was der BDA verfolgt, das Narrativ der Gesellschaft ist aber ja eigentlich immer ein weiter so. Fällt es uns zu schwer, tatsächlich diesen Weg zu gehen? Müssen mehr Menschen das Buch lesen? Haben wir Angst vor Wandel oder ist es einfach der Powerkapitalismus, in dem wir uns so reingekuschelt haben, weil wir so sozialisiert sind? Warum hast du das gemacht?
Das war für mich so ziemlich die einzige Möglichkeit, schnell zum Bauen zu kommen. Ich bin halt so ein typisches Wendekind. Ja, so ab Mitte, Ende der 90er kamen ja die großen Veränderungen. Ich habe eben, wie viele andere auch, Schwierigkeiten gehabt, das, was da mal war, wiederzuerkennen. Da ging dann für mich irgendwann so eine Suche nach dem los, was eigentlich mein Heimatgefühl dort ausmacht und was für mich das Bauen dort ist, weil es auch im Bauen eine spezifische Region ist, in der es teilweise sehr, sehr alte Gebäude gibt, aber auch sehr, sehr viele Gebäude eher jüngeren Datums, deren baulicher Anspruch eigentlich immer geringer wird, je jünger sie sind. Ja, aber eben, es gibt nichts, woran man sich gern anlehnt. Und da war für mich die Frage, wie baut man da eigentlich? Ja, was ist das da? Und dann habe ich dann irgendwann gefunden, was das für mich ausmacht. Und das kam eben dann über das Programm, über das, was gebraucht wird. Und aber immer auch, weil das eben so eine Schule in freier Trägerschaft ist, in einem kleinen Dorf, also sehr kleines.
Das wäre auch meine Antwort auf die große gestellte Frage, also wie kann man sozusagen in die Veränderung kommen, nur durchs Tun. Natürlich muss es ein inspiriertes Tun sein, für das Tun braucht man auch die entsprechenden Gedanken und Ideen, das ist ja klar, aber die Diskussion, wie sie auch politisch gerade geführt wird, ist ja so polarisiert. Also für Differenzierung ist überhaupt gar kein Platz mehr. Die Angst vor Veränderung ist so gewaltig. Ich glaube, nur durch ein anderes Tun und dadurch, dass dann der Schrecken vor dem anderen verschwindet, weil man es sieht, weil man es lebt, weil man merkt, tut gar nicht weh, macht sogar Spaß oder Freude oder ich fühle mich besser, durch eine Art Vorangehen im Machen. Nur dadurch entsteht etwas, da gibt es schon noch Leute, die was anderes wollen.
Ja,
und,
ja.
Und die Partner muss man sich halt suchen.
Ja, aber eine Schwierigkeit ist, dass wir immer den perfekten Endzustand anstreben. Mit allem, was wir tun, wollen wir immer ein perfektes Ergebnis, was dann auf immer und ewig hält. Man denkt nie an das Unfertige oder das, was anderes passieren kann. Und da in dem Dorf Irgendwie, es ging nie um den fertigen Zustand, weil dafür war nie das Geld da. Ja, es ging immer nur um kleine Korrekturen und es ging immer darum, dass es eine Verbesserung macht, aber sozusagen eine großmögliche Entwicklung in der Zukunft lässt. Die Frage war am Anfang immer, was machen wir, wenn das in 10 Jahren keine Schule mehr ist? Wir können doch nicht hier was hinbauen, was dann, wenn es dann keine Schule mehr ist, einfach dann als Ruine im Dorf steht. Ja, also wie machen wir das? So ist auch die Gebäudestruktur angelegt, dass man sie leicht adaptieren kann. Und das sind aber so Fragen, mit denen wir uns damals schon beschäftigt haben. Aber es war immer mit offenem Ausgang.
Ja, und diese Zukunftsoffenheit braucht es, glaube ich, auch. Und ich glaube, Veränderung kann man nicht einfach nur schaffen, sondern man muss Veränderung immer mitgehen.
Und weil man zulassen,
für weil die es Zukunft zulassen. Weil es eine Wechselwirkung ist, genau. Auch mit dem, was dann da passiert. Und darauf muss man wieder reagieren können.
Genau, und dann braucht man sich aber auch nicht zu fürchten, wenn dann der Molkenmarkt vielleicht 20 Jahre unbebaut ist. Ja, so das ist dann vielleicht einfach so. Ja, weil man in 20 Jahren ganz andere Anforderungen hat, die wir heute noch gar nicht kennen können. Ja, weil unsere Welten ändern sich ja auch immer schneller. Und ich glaube schon, wenn wir das artikulieren, dass man tatsächlich dafür auch Mehrheiten gewinnen kann, weil wir haben ja auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Also wir hatten zum Beispiel auch selten in unseren Projekten, wenn wir die dann im Dialog entwickelt haben, Kommunikationsschwierigkeiten mit Behörden oder auch das im Dorf zu verkaufen. Ja, weil der größere Kreis, der nächstgrößere Kreis, dann das, was wir in einem kleineren Kreis erarbeitet haben, verstanden hat, weil sie um die Probleme wissen. Ja, die aber vielleicht nicht immer so kanalisiert bekommen. Woran liegt das jetzt? Ja, aber in dem Moment, wo man sagt, ja, aber schau mal da, und wenn wir das so machen, warum nicht? Hm. Ja, und dieses Warum nicht, das trauen wir uns gesellschaftlich viel zu wenig zu.
Ja, das stimmt. Also das fand ich jetzt auch spannend zu hören, dieses Streben nach sowas Perfekten. Also einmal linear, nicht erkennen wollen, dass wir eigentlich immer in Kreisen uns bewegen und diese Kreise aber was bringen, ja, sich einmal im Kreis gedreht zu haben, einmal alle Aspekte irgendwie überlegt zu haben und dann zu wissen, jetzt weiß ich irgendwie so ein bisschen mehr und kann irgendwie einen Schritt weitergehen. Die Erkenntnis hat man ja eigentlich, aber man lässt es oftmals nicht zu. Ne? Aber es ist immer dieses Bestreben da, dieses Perfekten, dieses Gesamtziels. Ja, vielleicht ist das auch ein Aspekt, wo man nochmal ganz, ganz anders drüber nachdenken muss, was eigentlich das Ziel nachher ist.
Aus dem, was du sagst, heraus gibt es ja auch so etwas, wo man sich wirklich sehr gut treffen kann, und das ist gesunder Menschenverstand. Und es gibt ja so ein paar Beispiele auch aus der Städteplanung, ich glaube, es ist in den Niederlanden, werden ganz oft Fahrradwege da gebaut, wo die Fahrradfahrer über die Wiese sowieso fahren. Also wo man merkt, ah, okay, da fahren die sowieso lang, das ist irgendwie auch sinnvoll. Aber versuchen Sie das mal jemandem zu erklären, der sagt, nee, vom Plan her geht das nicht, weil das muss ja so laufen, das ist so eingezeichnet. Aber alle wissen, es ist komplett gegen den gesunden Menschenverstand. Ja. Keiner braucht das, keiner will es wirklich, ja. Und alle machen es.
Ja, und das ist aber das Problem in unserer heutigen Gesellschaft, ne? Dass wir sehenden Auges einfach zu viele Dinge machen, von denen wir eigentlich wissen, dass es wenig Sinn macht. Der Hintergrund dessen sind eben Regularien, die auch immer mehr werden, anstatt erstmal aufzuräumen. Beim praktischen Bauen ist eher das Problem, dass wir die letzten 20 Jahre mit Wonne die Gebäude wirklich vollgestopft haben mit allerlei Zeug. Ja, obwohl das auch klar ist, dass das nicht ewig so weitergehen kann und dass es auch wenig Sinn macht. Ja, weil wenn ich dann nur, um eine Wärmerückgewinnungsanlage installieren zu können, ja, alle Decken abhängen muss, damit ich meine dicken Lüftungskanäle für die langen Leitungswege unterbekomme, heißt es ja auch, dass ich viel mehr Raum umbauen muss, weil die Gebäude, die Geschosse höher werden müssen und so weiter. Ja, das ist das Gegenteil von nachhaltig, von ressourceneffizient. Ja, und wenn ich Raumprogramme umsetzen muss, die so verquer sind, dass ich daraus eigentlich keine logisch gefügte, einfache Raumverbindung machen kann, dann hat das immer so einen ganzen Rattenschwanz an anderen Anforderungen noch dazu. Davon müssen wir einfach weg, ja, weil das ist so eine Sackgasse. Also, und wir bauen dann einfach immer auch oftmals viel zu groß, ja, und bauen immer um Dinge so drumherum. Ja, und machen uns das Leben unnötig schwer und vor allem bauen wir nicht nur umständlich und räumlich dann auch auf wenig sinnvoll, sondern wir bauen auch sehr, sehr teuer. Ja, und können dann eben auch weniger Projekte umsetzen. Und das ist, finde ich, einfach auch so eine Verschwendung und auch so eine Bürde, die wir der Nachwelt zumuten, Ja, und da und das, was dann noch dazu kommt, ist, dass wir so gesamtgesellschaftlich gesehen auch ja in Deutschland ja nicht nur als Architekten, Stadtplaner so ein schlechtes Standing haben, weil wir nicht genug Häuser bauen, sondern weil sozusagen die Häuser auch in der Breite zu wenig Gefallen finden.
Aber wie kommen wir von dem zu viel, ne? Ja. an Regularien, an Standards und so weiter? Wie kommen wir da zu einem weniger?
Ich glaube, man könnte das machen, was du in deinem Buch vorschlägst, nämlich, dass man erstmal innehält. Das macht man ja mit so einer Art Inventur auch. Ja, man legt den Betrieb lahm für eine Woche, ein Jahr, baut mal 3 Jahre. Nichts Neues ist natürlich für die Wirtschaft auch nicht gut. Aber ich glaube, dass halt dieses sich bewusst werden über das, was wir eigentlich haben, was wir brauchen, da wo man Dinge wirklich vereinfachen, bestimmte Verordnungen vielleicht auch mal modernisieren kann, anstatt noch eine neue Verordnung zu erlassen. Dass man wirklich auf vielen verschiedenen Ebenen guckt, was können wir eigentlich verbessern. Aber dafür müsste man sich die Zeit nehmen. Aber vielleicht ist das ja möglich, weil man gewinnt ja hinten raus ganz viel.
Und dann muss man eben vor allen Dingen den Mut haben.
Wir brauchen Mut dafür.
Ja, aber das ist ja eine gewisse Verzagtheit, die man ja auch merkt, wo man sich gerne auf Regeln zurückzieht, weil man damit vermeintlich rechtssicher ist, weil man damit eben ein Raumprogramm bis auf das Komma erfüllt hat, auch ohne zu hinterfragen, ob das überhaupt Sinn macht. Und von uns Architektinnen und Architekten wird das ja auch immer erwartet, dass man die Verantwortung übernimmt, aber oftmals fehlt einem der Partner gegenüber. Und da fängt ja im Übrigen Baukultur an, eben diese Prozesskultur, dieses Miteinanderreden. Bedarf eben dieses Mutes, den wir als Gesellschaft vielleicht auch nicht haben, gerade in der jetzigen Zeit. Aber da braucht es ja die Architektinnen und Architekten, die eben diese Prozesse auch durchstehen. Vielleicht ist auch die HAI als Honorarsystem ein falsches, weil das belohnt ja eben das Mehr, nicht das Wenige sozusagen. Also da gibt es viele Hebel, die auch bei uns anzusetzen sind, oder?
Das ist auf jeden Fall so. Aber ich glaube, man braucht ja immer ein Ziel. Ja, und in vielen Bereichen der Gesellschaft, auch der Wirtschaft, ja, auf ganz unterschiedlichen Ebenen, fühlt sich das für viele festgefahren an. Aber man sollte versuchen, das irgendwie in was Positives umzukehren. Mhm. Ja, so. Und dass man das als auch als Chance begreift. Dieser Titel hier von dem BDA-Tag auch dieses Jahr, Architektur der Bescheidenheit, fand ich nicht gut gewählt. Ja, weil bescheiden ist eigentlich nur positiv konnotiert, wenn es um eine Charaktereigenschaft von einem Menschen geht. Ja, dann ist es was Positives. Aber wenn jemand sagt, oh, das war ganz schön bescheiden, ja, dann meint das eigentlich genau das Gegenteil. Also in dem Moment, wo man den Menschen das Gefühl gibt, dass so eine Veränderung oder Vereinfachung von Dingen dazu führt, dass sie auf irgendwas verzichten müssten, ist ja nicht richtig. Ja, weil es heißt ja nicht, dass wir auf räumliche Qualität verzichten sollen, dass wir auf Gebrauch verzichten sollen oder im Gegensatz. Das ist ja ein Mehr, was wir gewinnen. Mehr Gebrauch von Raum. Ja, vielleicht räumen wir auch mal unseren öffentlichen Raum ein bisschen auf. Also, und das können wir ja auch mit wenig finanziellen Mitteln. Bauen ist ja auch immer ein wahnsinniger Verwaltungsakt. Wenn man Bauleistungen vergeben hat, dann waren vor 7, 8 Jahren noch die Papiere, die man dann so nebenbei ausfüllen muss, waren dann so 2 Seiten. Das sind teilweise jetzt die gleichen Papiere, 5, 6 Seiten lang. Um wirklich jeden Fehler zu vermeiden, was natürlich nicht eintritt, weil auf 6 Seiten kann ich ja viel mehr Fehler machen als auf 2 Seiten. Und es braucht eben auch 3-mal so viel Zeit.
Also ich finde, es ist tatsächlich die fehlende Perspektive, die auch ein Teil des Problems ist und immer mehr wird. Um jetzt mal ein positives Beispiel zu bringen. Ich war sehr begeistert von einer dänischen Kollegin, die beschrieben hat, dass in Dänemark in der Städteplanung das Thema des sozialen Lebens draußen an der frischen Luft und im Licht eine große Rolle spielt. Und zwar auch deshalb, weil man errechnet hat, dass Menschen, die mehr draußen sind und mehr Licht haben, dass die auch länger leben, dass das einfach die Gesundheit und natürlich auch das Sozialempfinden, dass das lebensverlängernde und Lebensqualität erhöhende Punkte sind. Und das Leben wieder auf die Straße zu holen, war sozusagen ein städtebauliches Projekt, was diese Architektin da mit zu verantworten hatte. Und die Zielvorstellung war, wir möchten, dass 20% des Lebens der Menschen in diesen sozialen Räumen auf der Straße, im Grünen, wie auch immer, stattfindet. Und dafür müsst ihr die Quartiere planen. So. Weil ich meine, solche Visionen, davon spüre ich irgendwie gar nichts. Im Gegenteil, wenn man hier über eine Verkehrsberuhigung der Friedrichstraße oder so spricht, dann ist man ja sofort in einem.
Dann werden da Sofas aus Paletten aufgestellt, über die dann jeder stolpert, der da zu Fuß gehen möchte. Ja, die auch nicht schön anzusehen sind. Und das ist ja genau das, was man in Dänemark anders macht. Ja, man denkt dann darüber nach, wie man den öffentlichen Raum so gestalten kann, dass er auch angenommen wird, dass man dort gerne ist. Und bei uns kommt dann so eine Hauruck-Aktion, die dann alle überzeugen soll, wo dann man meistens oftmals das Gegenteil damit erreicht.
Wir hatten zu Anfang ja gesagt, wir sind ja eigentlich sehr selbstbewusst, was so Technik und so angeht. Wir sind ja eigentlich eine Gesellschaft der Erfinder. Und das ist eben manchmal schade, dass es uns nicht gelingt, im Sozialen oder auch im Ökologischen einen ähnlichen Mut oder eine ähnliche Utopie auch mal zu entwickeln und zu sagen, lass uns da einfach drauf zugehen, das könnte uns gelingen. Dann wird es besser, als wenn wir nur noch reagieren müssen, weil eigentlich sind wir uns ja klar darüber, dass sich sehr viel ändern wird. Vielleicht könnten wir es ein bisschen mitbestimmen, aber wenn wir uns nur wegducken, dann werden wir nur noch reagieren darauf. Ne?
Du hattest gesagt, Marika, das Thema ist, dass uns das Ziel fehlt. Ich frage mich, ob wir eigentlich gerade ohne Ziel besser dran wären. In dem Buch geht es ja auch um die Richtung und Richtung wechseln und Wege gehen und der Weg ist das Ziel. Ich finde es gut, einfach die Richtung zu wechseln, weil vom Wandern, wenn ich da irgendwie so einen Berg habe und ich weiß, der Kraftakt da jetzt drüber zu kommen, dann gehe ich einfach außen rum und dann.
Genau, aber da hast du ein Ziel. Du hast trotzdem
ein Ziel, nicht über den Berg zu gehen.
Ja, aber es gibt ja irgendwas, wo du dich dann hinbegibst. Ja, und ob du jetzt drüber gehst oder außenrum oder in Schleifchen den Berg hochgehst.
Die Frage ist, wenn ich zum Beispiel in der Stadt spazieren gehe, ne, dann laufe ich einfach manchmal in eine andere Richtung. Dann laufe ich mal einen anderen Weg und da entdecke ich dann durch Zufall irgendwie ganz tolle Orte in meiner eigenen Stadt, wo ich denke, mein Gott, warum kanntest du das nicht? Und eigentlich ist es ja genau das, was fehlt, irgendwie zu sagen, okay, ich biege jetzt einfach mal ab, weil den Weg, der geradeaus geht, den kenne ich irgendwie. Ich laufe dann vielleicht einen Kilometer länger, aber der Mehrwert ist ein umso größerer. Und genau das ist doch eigentlich, das fehlt doch, oder?
Ja, aber vielleicht müsste man einfach nur die Ziele umbenennen. Ja, also nicht jetzt sozusagen, weil das ist das, was ich vorhin meinte, ist, dass wir wollen immer so einen absoluten Zustand herstellen. Mhm. Und das ist, glaube ich, eher das Schwierige. Ja, nicht das Ziel kann ja auch sein, dass man eben irgendwas Halbfertiges macht oder halt einen anderen Weg beschreitet oder nicht genau sagt, was dann das Ergebnis ist im Vorfeld schon.
Mhm. Ja, so. Genau, wenn es diese Zukunftsoffenheit hat, das Ziel. Mhm. Aber ich glaube, eine Richtung braucht man, die kann man auch wechseln.
Genau, das glaube ich auch. Vielleicht ist Richtungen besser. Ne?
Und ich glaube aber auch, dass im Gehen dieser Richtung, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, kann man auch zu einer anderen Entscheidung kommen. Weil jeder Schritt, den ich gehe, ist ja schon, also der Weg entsteht im Gehen.
Genau.
Und mit jedem Schritt lerne ich ja dazu. Das heißt, ich bin ja eigentlich, während ich gehe, viel klüger als in dem Moment, wo ich losgegangen bin. Und das heißt also, die Fixierung auf ein ganz bestimmtes Ziel ist oftmals tatsächlich ein Fehler. Mhm. Diese Offenheit zu behalten und aber schon eine Idee, die diese Offenheit beinhaltet zu haben, das ist, glaube ich, notwendig, damit eine Richtung überhaupt erst entsteht.
Genau, weil heute oftmals die Dinge so starr sind, dass wir eben nicht mehr nachregulieren können. Ja. Oder dass es dann eben aus Angst vor, dass das alles wieder nochmal startet, dass man es dann eben nicht macht. Obwohl eigentlich jeder weiß, es macht keinen Sinn.
Mhm. Ja, das Wenige und das Wesentliche. Wir haben jetzt nicht wenig geredet, aber vielleicht das eine oder andere Wesentliche.
Mehr Zutrauen in den Prozess, würde ich sagen.
Ja, das kann man sagen,
ja.
Ja, vielen Dank.
Ja.
War ein tolles Gespräch.
Das war Folge 32 des Denklabors. Wenn Sie Wünsche, Lob oder Kritik loswerden möchten, dann schreiben Sie uns. Sie finden alle Infos dazu und weiterführende Links zum heutigen Thema in den Shownotes dieser Folge. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie diese Folge teilen, unseren Podcast abonnieren oder weiterempfehlen. Das Denklabor ist ein Format des Bundesdeutsche Architektinnen und Architekten BDA. Sie finden alle weiteren Folgen des Denklabors überall, wo es Podcasts gibt. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.